ARD.
ARD. Also, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes in Deutschland gerade bei 78 Jahren liegt, dann sind Männer mittleren Alters ja so um die 39 Jahre alt. So, die meint man aber ja gar nicht, wenn man davon redet, oder? Also bei Männern mittleren Alters hat man doch eigentlich eher jemand aus einer Werbung für so ein Prostata-Medikament im Kopf. Wie kommt das? Also wann ist das verrutscht? Wollte da irgendjemand super höflich sein oder besonders positiv Richtung Lebenserwartung schauen oder was oder was oder was? Wenn ihr auch gerne mal Antworten hättet auf Fragen wie diese, dann seid ihr hier genau richtig.
Comsi Calling, ein Podcast von SWR 3.
Welche Gedanken hattet ihr zuletzt, als ihr den Aufbackbrötchen beim Bräunen zugeschaut habt? Schickt sie mir instagram.com/consi_quent. Consi mit C und dann rufe ich jemanden an, der sich auskennt und lege auch nicht auf, bevor wir eine halbwegs zufriedenstellende Antwort bekommen haben. Auch heute werden wieder zwei Experten dran glauben müssen. Aber erstmal direkt zur ersten Frage, die kommt von Sebastian. Er hat eine Sprachnachricht durchgeschickt.
Hey Consi, Sebastian hier und ich habe eine Frage für deinen Podcast. Und zwar habe ich mich gefragt, was ich machen muss, wenn ich mich wirklich so richtig, richtig schlecht ernähren möchte. Also was muss ich essen, um mich gesundheitlich komplett zu ruinieren? Reicht es jetzt den ganzen Tag Käsetortellini zu essen oder was muss ich machen? Ich freue mich auf deine Antwort.
Ja, so viel zur Lebenserwartung von 78 Jahren bei Männern. Sebastian, wir drücken alle Daumen. Ich glaube aber, Käsetortellini sind schon mal gar nicht so schlecht. Also Fett in Weißmehlteig. Da hilft dir die Direktion der Deutschen Rentenversicherung wahrscheinlich höchst selbst beim Nachschaufeln. Allgemein sind beige Lebensmittel bestimmt eine gute Wahl. Kann ich mir vorstellen. Am besten noch frittiert. Irgendwie so Schmalzgebäck oder so. Und das am besten auch noch so ein bisschen zu lange im Fett lassen, damit das wertvolle Acrylamid auch nicht verloren geht, gell? Damit das schön mitgegessen werden kann. Ja, ja. So, das ist jetzt schon alles sehr, sehr düster. Mag ich. Reformhauskunden atmen vermutlich gerade schon vor Stress in eine Müsli-Tüte rein, aber solange kann ich ja schon mal erzählen, mit wem wir jetzt telefonieren. Achim Sam ist Ernährungsexperte. Ist so, heißt sein Podcast. Und Achim hat schon ganz verschiedene Bücher zum Thema geschrieben, Bestseller und gibt auch im Fernsehen Ernährungstipps. Und jetzt darf er quasi mal das Gegenteil machen. Ist doch auch schön. So, los geht's.
Achim Sam ist so, hallo?
Hallo, ich grüße dich, hier ist Consi. Hallo Achim.
Consi, na? Grüß dich.
Du Achim, kreative erste Frage, was hast du heute gegessen? Wie oft musst du das beantworten eigentlich als Reingeherfrage? 80 Mal pro Tag.
Ja, das ist auch immer schwierig, weil bei einem Ernährungswissenschaftler stehen immer hinter mir und gucken, was ich am Buffet so esse. Im Flugzeug ist mir das auch schon passiert. Ich habe eine Cola Light bestellt und bin extra vorne in diese Kabine und dann sagte die Stewardess zu mir, Sie trinken Cola Light?
Ja.
Sie als Ernährungswissenschaftler, ja, okay, erwischt, alles klar, ich reise nur noch mit Zorro-Maske. Aber ich habe heute tatsächlich gegessen, jetzt zur Mittagszeit, Wirsing-Gemüse. Es ist ja jetzt absolut die Zeit für Wirsing.
Du Streber.
Oder bei uns sagt man, ja, es gibt ja auch bei uns im Dialekt, sagt man Wirsing.
Na, freilich.
Wirsing. Und es gab wirklich ein ganz leckeres Gemüse. Und weil ich gerade bei meinen Eltern weile, und es da immer sehr, sehr viel Fleisch und Wurst gibt und ich geschimpft habe die letzten Tage und gesagt habe, dass das ja gar nicht so gesund ist, gab es tatsächlich mal heute Wirsinggemüse mit Kartoffeln. Das war mein Mittagessen. Und tatsächlich heute Morgen habe ich auch nichts gegessen in der Früh.
Aber deine Eltern haben auch eine Metzgerei, wenn ich das richtig weiß. Deswegen wundert es mich nicht, dass es da Wurst und Fleisch gibt.
Ja, meine Eltern hatten eine Metzgerei und ich habe tatsächlich Metzger gelernt ursprünglich. Und ja, ich bin mit Mettigeln und mit Schnitzelbergen bin ich groß geworden.
So ist das in Franken. Muss ja auch so sein in Franken. So war das immer zumindest.
Es muss tatsächlich in irgendeiner Form so sein, obwohl man ja heute weiß, dass das alles andere als gesund ist. Mhm. Ne? Also die WHO und Co., die hat ja deutlich auch die empfohlene Fleischmenge reduziert, weil es halt quasi für unseren Globus, für die Erde und auch für unsere Gesundheit nicht so besonders gut ist. Ne? Wenn man überlegt, für ein Kilo Rindfleisch gehen 15.000 Liter Wasser drauf, das ist echt eine gehörige Menge und es muss auch reichlich gefüttert werden. Das ist so in Zukunft, also wenn man jetzt ein paar Jahrzehnte noch nach vorne denkt, nicht mehr so zuträglich, weder für unsere Erde noch für uns.
Sag mal, wie oft gibst du eigentlich Anti-Ernährungstipps, hatte ich mich gefragt, weil jetzt, wo wir schon beim Fleisch waren, es ist ja so, du weißt ja schon ein bisschen was über die Frage, die ich bekommen habe von Sebastian, nämlich wie man sich denn am schlechtesten ernähren kann. Also Vollgas, Käsetortellini oder wie stellt das an?
Finde ich großartig, die Frage. Tatsächlich wurde ich die so noch nie gefragt, aber weil die ja durchaus auch wieder quasi beantwortet, wie man es eigentlich irgendwie nicht machen sollte. Also wenn du dich möglichst lebensverkürzend ernähren willst, dann würde ich vorschlagen, dass man am ehesten, also wenn man gerade auch so zu Fertigprodukten greift oder auch so eine, naja, so eine schöne Käsespätzle-Lasagne oder sowas dann im Handel mal kauft, dann immer darauf achten, dass möglichst der Nutri-Score im roten Bereich ist, also auf E. Und der Nutri-Score, der bezeichnet nämlich quasi in einer Lebensmittelkategorie, also es kann durchaus auch sein, dass wenn man eine Schokolade oder ein Eis kauft, dass da ein A drauf ist oder ein B, also grün ist, ja. Weil es, was aber nicht gleich heißt, dass das Lebensmittel gesund ist, sondern dass es in dieser Produktkategorie eben das Beste ist, wo am wenigsten zugesetzt wurde. Das hat so ein Gremium, hat diesen Nutri-Score zusammengestellt, ob man den jetzt irgendwie für sinnvoll hält oder nicht. Aber man erkennt zumindest in einer Produktkategorie, was ist da quasi das ungesündeste Produkt, nämlich wenn es mit Rot und E gekennzeichnet ist. Dazu würde ich dir dann noch empfehlen, dass man möglichst zuckerreich sich ernährt. Also Zucker ist grundsätzlich wichtig für unser Gehirn. Also unser Gehirn arbeitet nur mit Energie aus Glucose, also aus Zucker. Das darf man nicht vergessen. Aber wir bilden halt eben auch aus Kohlenhydraten, dann die werden zerlegt zu Zucker. Und dieser ganze Prozess ist dann weniger schädlich, als wenn wir den Zucker in seiner reinsten Form, also den Einfachzucker, den Haushaltszucker zu uns nehmen würden. Und wenn du auch der Umwelt noch was, wenn du die Mutter Erde sozusagen noch ordentlich schädigen willst, dann kaufst du auch noch einen Zucker, der möglichst aus dem Ausland kommt, also Sri Lanka und Co. Oder kaufst einen Rohrrohrzucker oder so, weil der muss ja auch, der hat eine ordentliche CO2-Bilanz, weil der muss ja auch erstmal zu uns kommen, ne, und rübergeflogen werden. Und ist nicht besser, ne, das muss man noch dazu sagen. Also der ist jetzt weder ungesünder noch gesünder, so ein Zucker, oder auch der Kokosblütenzucker wird ja immer behauptet, dass der so mordsmäßig gesünder ist. Nee, es ist ein Einfachzucker und tut uns nicht gut. Der Grund ist, dass unsere Zelle irgendwann überladen ist und mit dieser Zuckerflut nicht mehr auskommt. Also wir brauchen den Zucker, aber eben nicht in diesen Mengen. Also die Dosis macht tatsächlich das Gift. Und je mehr du davon isst, umso mehr vergiftest du sozusagen die Zelle. Die kommt mit dieser Zuckerflut nicht mehr klar. Dann stockt die sogenannte Autophagie, das ist unser Zellrecycling, und die Zelle stirbt ab, beziehungsweise flutet das dann sozusagen diese, ich sage jetzt in Anführungszeichen mal, diese Stoffwechselrestprodukte sammeln sich an, die Zelle vermüllt und stirbt dann ab. Also man macht quasi das Gegenteil von Anti-Aging, sondern man sorgt eigentlich für eine schnellere Alterung, wenn man mordsmäßig Zucker isst, und erhöht dann natürlich auch das Risiko für so ein metabolisches Syndrom, das heißt ernährungsbedingte Erkrankung, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Arteriosklerose und. Also ordentlich Zucker rein. Ich habe vor einiger Zeit mit Jenke ein Zuckerexperiment gemacht. Da hat er 1 Kilo Zucker am Tag gegessen. Das hat er allerdings nur ein paar Tage tatsächlich durchgehalten, weil sich dann wirklich unmittelbar eigentlich schon Symptome einstellen, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Oh, wow. Also das ist wirklich gar nicht gut.
Ich finde bei diesen Tipps, ich habe Angst langsam um dich, dass sich der Blitz trifft oder so, wenn du in diese Richtung so ausschweifende Tipps gibst. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Zucker vor Fett steht? Also wenn ich jetzt mir was aussuchen muss und ich stehe vorm Süßigkeitenregal und dann habe ich Nutri-Score E vor mir und jetzt habe ich die Wahl, entweder was super Fettiges und Süßes oder, also was wäre das Schlimmere, Zucker oder Fett oder beides in Kombination?
Am schlimmsten ist natürlich die Kombination und wenn man natürlich auch die falschen Fette zu sich nimmt. Die falschen Fette, damit meine ich gehärtete Fette, ist viel in Fertigprodukten drin. Oder beim Frittieren, also das sind die Fette, die man auch sehr, sehr hoch erhitzen kann. Ne? Also je gesünder ein Öl und ein Fett ist, umso leichter knacken diese Doppelverbindung. Also nur, dass man es mal versteht, Omega-3, Omega-6 heißt nichts anderes, als dass nach dieser dritten Verbindung, das ist Omega-3, eine Doppelverbindung zwischen dieser Atomkette ist. Und bei Omega-6 nach der sechsten Verbindung. Und an diesen Verbindungsstellen knacken die Öle relativ leicht auf, also durch Sonneneinstrahlung, wenn man die zu stark erhitzt beispielsweise. Deshalb sollte man die auch nicht, also je gesünder ein Öl ist, umso weniger sollte man die zum Braten verwenden. Aha. Weil dann fängt der Rauchpunkt, der ist ziemlich niedrig, dann fängt es an zu qualmen, diese Verbindungen brechen auf, es entstehen freie Radikale, nicht gut für unsere Gesundheit. Also auch das kann man machen, man kann ein gesundes Öl, kann man recht stark erhitzen, dann hat man auch den nächsten Tipp sozusagen für eine Lebensverkürzung. Aber zurück zu deiner Frage, was ist jetzt schlechter? Also die Amerikaner haben in den 70er Jahren einen Fehler gemacht und haben eigentlich national diese Low-Fat-Kampagne ausgerufen.
Ja.
Weniger Fett zu essen.
Ja.
Und was ist passiert? Die Amerikaner sind immer dicker geworden. Jeder zweite Amerikaner mittlerweile ist adipös. Das heißt, krankhaft übergewichtig, stark übergewichtig. Meint man ja jetzt erst, wenn Fettmenge runtergeht, naja, dann müssen sie doch in irgendeiner Form abnehmen. Aber wenn Fett runtergeht, geht ein anderer Makronährstoff nach oben im Anteil. Und das ist dann, in den meisten Fällen sind es die Kohlenhydrate oder der Zucker.
Okay, verstehe.
Und deshalb hat das eigentlich überhaupt nichts gebracht, diese Low-Fat-Kampagne. Ich bin übrigens auch kein Freund davon, wenn man jetzt mal von gesunden Empfehlungen spricht, wenn man einzelne Nährstoffe so verteufelt, sondern dass man eher die Dosis macht bei uns letzten Endes das Gift. Also die Menge, wie viel wir davon essen. Und wir haben halt im Moment, glücklicherweise, leben wir im Speck sozusagen, weil wir ja ein permanentes Nahrungsangebot haben. Das Licht im Kühlschrank geht nie aus, wir haben quasi immer was zu futtern, an jeder Ecke gibt es einen Kiosk. Mhm. Das gab es früher nicht. Früher sind die Leute aufs Feld marschiert, ja, haben schwer gearbeitet, haben morgens ordentlich gefrühstückt, um 12 Uhr hat die Kirchturmuhr geläutet, dann sind die reinmarschiert wieder, gab es Mittagessen und da gab es unterwegs halt einen Starbucks oder irgendeinen Kiosk oder so, wo man sich mal schnell einen Donut oder sowas zapft oder ein Latte Macchiato mit einem bisschen Milchschaum, weil mit jeder Nahrungsaufnahme wird eben auch der Stoffwechsel oder die Fettverbrennung unterbunden und der Körper greift natürlich auf die Nahrungsmittel zurück und versucht, die in irgendeiner Form einzuspeichern, weil es könnte ja eine Notzeit kommen. Nur wir haben heute nicht mehr diese Notzeiten, außer es macht noch jemand intensiv Sport, arbeitet schwer körperlich, aber spätestens seit Corona tut man das ja auch irgendwie nicht mehr so, sind viel im Homeoffice unterwegs und sitzen zu Hause, also der Bewegungsradius hat sich ja deutlich eingeschränkt. Und wir verbrauchen, das finde ich noch eine ganz interessante Information, und zwar, wir verbrauchen heute 500 Kalorien am Tag weniger im Durchschnitt als noch vor 40 Jahren, essen aber 500 Kilokalorien mehr pro Tag. Das heißt, wir haben also quasi einen Überschuss von Energie, was uns dann zwangsläufig auf Dauer dick macht und letzten Endes auch krank macht. Also quasi das Übergewicht oder auch das subkutane Fett ist nicht das Gefährliche, sondern das Viszerale. Und das lagern wir halt besonders an diesen Stellen an, wenn wir uns wenig bewegen. Dann wird nämlich ein Hormon weniger ausgeschüttet, das ist das sogenannte Adiponektin. Wenn wir uns wenig bewegen, das sind unsere Vorfahren, haben noch sehr viel davon ausgeschüttet. Es gibt auch ein Urvolk noch, die Hatzter, die noch ja sehr fettreich essen und auch das Blut der Tiere und so trinken.
Wow.
Und trotzdem aber sowas nicht kennen, wie diese Zivilisationskrankheiten, die wir heute haben bei uns. Warum? Weil die sich einfach viel bewegen. Ein Sumo-Ringer beispielsweise, der hat, solange er aktiv ist, solange der trainiert, die haben ein hohes Trainingspensum am Tag, bis zu 8 Stunden, dann ist der trotz Übergewicht ein gesunder Mensch. Der hat eigentlich wenig zu kämpfen mit diesen ja klassischen Erkrankungen, Bluthochdruck etc. Wenn der jetzt aber aufhört mit dem Sport, dann schüttet der Körper weniger Adiponektin aus. Das heißt, es findet eine Umlagerung statt des Fetts, also von dem Subkutan, also unter der Haut, hin zu den Organen in Organnähe. Und das ist gar nicht gut. Das ist so die typische Apfelform, die es so gibt, ja, häufig beim Mann. Und dann sitzt das Fett in Organnähe und ist dann stoffwechselaktiv und hat einen gewissen Einfluss auf die Organe. Und das ist eben nicht so besonders gut. Also wenn man jetzt noch einen draufsetzen will zur Ernährung, sich quasi schlecht zu verhalten, der sollte sich auch möglichst wenig bewegen, um dann möglichst viel sozusagen von diesem viszeralen Bauchfett anzulagern. Und dann hat man auch eine gute Chance, nicht besonders alt zu werden.
Wir hören raus, es ist dir wichtig auch, dass du dieses Wissen weitergibst, weil kann man nicht oft genug sagen. Jetzt ist natürlich trotzdem noch die Frage, wenn du jetzt von verarbeiteten Lebensmitteln sprichst, sag mal, in welchem Supermarktregal finde ich die denn am häufigsten? Also ist es denn dann quasi tatsächlich das Süßwarenregal oder ist es nicht eigentlich viel mehr so Fertigessen oder so, was man irgendwie nur warm machen muss, wo viele E-Nummern drauf sind oder so?
Genau, man kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ein verarbeitetes Lebensmittel, also viele Industriewege tun uns tatsächlich auch gut. Also wenn man jetzt beispielsweise Parboiled Reis, wenn man den nimmt, dann werden aus dem Schalenäußeren quasi durch ein Druckverfahren wird in das Zellinnere werden die gesunden Inhaltsstoffe gepresst. Also da ist sozusagen durch eine Verarbeitung wird ein Lebensmittel für uns wertvoller. Oder auch durchs Kochen beispielsweise werden für uns bestimmte Lebensmittel genießbar. In unserer Evolution ist das Kochen an sich, hat einen wichtigen Stellenwert, auch das Konservieren oder die Konservierung von Lebensmitteln. Sonst wären wir heute nicht da und wären vielleicht noch auf dem Level von Menschenaffen oder von einem Gorilla, der bis zu 40 Kilogramm Pflanzen fressen muss, Blätter fressen muss am Tag, um überhaupt den Energiehaushalt zu decken.
Ist der Tag auch rum, ne?
Da ist der Tag schnell vorbei, genau so sieht's aus. Und deshalb sind so bestimmte Schritte, Verarbeitungsschritte für uns Mensch tatsächlich wichtig. Also wenn nicht irgendwann ein Affe angefangen hätte zu kochen oder das Feuer zu entdecken, wären wir heute nicht hier und hätten heute nicht unser Gehirn, so wie es tatsächlich ist, und wir wären nicht Mensch. Also das ist wichtig. Aber jetzt, wenn Lebensmittel besonders stark verarbeitet werden, da gibt es auch so Kategorisierung. Also wenn ein Lebensmittel eben nicht nur haltbar gemacht wurde, sondern darüber hinaus eben mit Geschmacksverstärkern, mit vielen E-Nummern etc., Emulgatoren, ja, dann ist es auch, wenn es zugelassen ist und wenn es auch ad hoc nicht für uns unbedingt schädlich ist. Aber auch da macht die Dosis tatsächlich das Gift, weil durch Emulgatoren etc. leidet langfristig das Mikrobiom, also unsere Darmflora, die Besiedlung des Darms mit Mikroorganismen. Die wird eingeschränkt oder zu viel Salz beispielsweise auch. Ja, Salz ist ja ein Konservierungsmittel. Wenn wir zu viel Salz essen, dann gehen Bakterien im Darm kaputt. Und das ist nicht gut, weil man muss sich vorstellen, so ein Urvolk, die essen teilweise noch die Baumrinde und können die auch noch verstoffwechseln. Wir würden auseinanderplatzen, weil der Ballaststoffgehalt viel zu groß ist. Da können wir nichts mit anfangen. Und das liegt daran, dass unser Mikrobiom ganz stark eingeschränkt ist mittlerweile. Durch Antibiotika, Umweltgifte oder halt eben auch durch Nahrungsmittel, die einen besonders hohen Verarbeitungsgrad haben, weil das Mikrobiom leidet. Und dadurch erzeugt das Mikrobiom weniger Butyrat. Butyrat ist ein Stoff, den wir unbedingt brauchen, Buttersäure, um die Darmwand elastisch zu halten, dass sie nicht löcherig wird und damit eben kein Bakterienaustausch stattfindet, wo kein Bakterienaustausch stattfinden soll. Also das ist nicht gut. Und das Mikrobiom ist auch verantwortlich für unser Immunsystem oder mitverantwortlich und auch für die Stoffwechselsituation. Es gibt ganz interessante Studien, da hat man Zwillingspaare hergenommen und hat die gleich ernährt und der eine, also eineiige Zwillinge, der eine hat zugenommen, der andere hat das Gewicht gehalten oder hat sogar das Gewicht verloren. Liegt am Mikrobiom tatsächlich. Also weil alles andere ist ja gleich, die haben die gleiche Blutgruppe, gleiche DNA sozusagen, so, aber die haben eben quasi Unterschiede in dem Mikrobiom und es sorgt dafür, dass es zu Fehlreaktionen kommt. Also die Insulinausschüttung ist nicht mehr so effizient. Und je mehr Insulin gebraucht wird, wenn wir Lebensmittel essen, umso höher ist unser Heißhunger, umso größer ist der Heißhunger und umso geringer ist unsere Fettverbrennung. Das heißt, wir nehmen dann leichter zu. Also das heißt, wir sollten eigentlich versuchen, das Mikrobiom möglichst breit, diese Mikrobiomwiese möglichst breit zu halten und uns nicht einzuschränken mit bestimmten Lebensmitteln. Das ist nämlich häufig so, wenn ich Ballaststoffe empfehle oder die WHO, die empfiehlt 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu essen. Wenn ich dir das jetzt empfehle, das von heute auf morgen zu essen, wenn du beispielsweise von 5 Gramm Ballaststoffen kommst, dann reißt dich auseinander. Also da kommt dein Mikrobiom nicht mit klar, weil die gar nicht das ist es gar nicht so groß in der Anzahl, um die Menge überhaupt verarbeiten zu können. Und was passiert? Die Leute lassen dann einfach wieder Ballaststoffe weg oder sagen, oh, ich vertrage kein Gluten, ich vertrage die Ballaststoffe nicht und reduzieren wieder. Man muss sich da langsam nach oben futtern. Das heißt also, dass man mit 5 anfängt und dann isst man vielleicht mal 1-2 Wochen lang 10 Gramm Ballaststoffe am Tag etwa und erhöht so langsam nicht, dass man von heute auf morgen also jetzt Vollkornprodukte isst in Reinform, sondern sich langsam nach oben futtert, damit sich das Mikrobiom auch anpasst und damit man da weniger Probleme mit hat. Und dann wird man auch weniger Probleme haben mit den ganzen Unverträglichkeiten, Fructoseintoleranz und so weiter, weil es alles sozusagen ein Anpassungsmechanismus ist. Also wenn wir unser Soll erreicht haben, an Fructose beispielsweise, kriegen wir Probleme. Das ist jetzt also keine Allergie gegen Fructose, sondern eine Sensibilität, weil jeder von uns hat ein unterschiedliches Fructose-Soll. Und wenn das erreicht ist, meistens am Nachmittag, Und dann fangen die Beschwerden an. Und das ist aber ein Zeichen dafür, dass man die Dosis vielleicht langsam erhöhen sollte. Und dann kriegt man da auch weniger Probleme mit.
Jetzt frage ich mich nur, sag mal, wie gehst denn du selbst damit um? Du hast dieses ganze Kleingedruckte im Kopf. Und du trinkst auch gerne mal eine Cola Light, wie wir wissen. So, gleichst du das dann irgendwann wieder aus? Also sagst du dann, okay, ich kaufe mir jetzt eine Cola Light, aber dafür kaufe ich mir jetzt auch hier 8 Produkte, die was Grünes obendran haben, so in irgendwie Gemüse oder so. Wie hast du dann selbst deine Balance?
Also ich bin heute deutlich fülliger, als ich früher war. Ich war früher Leistungssportler, Radsportler. Das ist allerdings 30 Kilo her, wirklich. Und ich lebe aber heute, würde ich sagen, gesünder, auch ernährungspsychologisch gesünder, als ich es damals gemacht habe, weil ich mir heute nichts mehr verbiete. Ich weiß das alles. Ich weiß auch, dass die Dosis letzten Endes das Gift macht. Ich verbiete mir nichts. Und das führt einfach dazu, dass ich Lebensmittel viel mehr genieße. Also wenn ich mal Lust auf ein Eis habe, dann esse ich ein Eis und esse es aber mit Genuss. Früher war das so, dass ich nach dem Radrennen, ich habe mir vorher dann immer alles verboten und damit man das Gewicht hält und dann auch sehr eingeschränkt oder nur sehr kohlenhydratreich gegessen, dann für den Wettkampf und dann habe ich sonntags abends den Kühlschrank geplündert und habe den regelrecht leer gefressen. Und das ist alles andere als ein gesundes Essverhalten. Und heute ist einer so meiner Leitsprüche, nur Verbote sind verboten. Ich versuche mir also möglichst nichts zu verbieten. Und es führt eigentlich dazu, dass ich ein besseres Verhältnis habe zu unserem Essen. Ich versuche tatsächlich aber auch wegen des Tierwohls und so weniger Fleisch zu essen, wenn ich nicht gerade bei meinen Eltern bin. Also wenn ich zu Hause da oben in der Hamburger Gegend bin, dann esse ich wirklich deutlich weniger Fleisch, esse gegebenenfalls etwas mehr Fisch, obwohl ich da auch darauf achte, dass man da jetzt nicht unbedingt die Überfischung da forciert, auch auf das eine oder andere Siegel zu achten. Also ich gehe schon sehr oder bewusster damit um, aber ich verbiete mir nichts mehr. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Weg. Wenn ich mir jetzt irgendwas verbieten würde, dann würde es nur dazu führen, dass der Heißhunger, der Hieber so groß wird irgendwann. Unser Gehirn kann einfach nicht mit Verboten umgehen, dass ich dann doppelt und dreifach zuschlage. Und das versuche ich in erster Linie heute zu vermeiden und mehr Lebensmittel wieder zu lieben, mehr zu genießen und nicht rein als Nahrungsaufnahme zu sehen, sondern mir auch die Zeit zu nehmen beim Essen, mal das Handy wegzulegen und dann wirklich so mein Essen und ich und auch mal versuche wieder so zu schmecken. Wie schmecken die verschiedenen Äpfel? Man beißt da häufig so rein und isst so to go. Also auch das versuche ich zunehmend zu vermeiden, dass man nicht so nebenbei einfach was wegkonsumiert, dass man was gegessen hat. Wir wissen von den Franzosen beispielsweise, dass die noch mit zu den schlanksten Nationen gehören. Warum? Weil die noch nicht so diese Snackkultur haben, wie wir sie heute bei uns hier haben. Also das heißt, dass wir so to go. Ja, also die Franzosen haben so eine Esskultur, die setzen sich hin, haben auch eine ausgiebige Mittagspause und genießen noch mehr das Essen. Und das ist wirklich ein Genießer, der wirklich genießt. Ein Genussmensch ist in der Regel, hat er weniger Probleme mit der Figur und lebt gesünder. Das ist fast ad absurdum zu führen, aber das ist auch mit diesem French Paradoxon, was man die ganze Zeit so hochgehalten hat, ist es ähnlich. Dann hat man immer gesagt, naja Gott, also so ein halbes Gläschen Rotwein, Barrique und so förderlich für. Und mittlerweile weiß man ja, dass eher Nullalkohol gut ist. Aber jemand, der eben so haushaltet und vielleicht nur ein halbes Glas Rotwein dann trinkt oder ein Glas am Tag, dass der auch ansonsten mehr genießt, bewusster mit Lebensmitteln umgeht, einen bewussteren Lebensstil hat und einfach mehr ein Genussmensch ist. Und da ist eigentlich so der Rückschluss, dass man sagt, dass das eigentlich die gesündere Ernährungsweise ist, wenn man sich nichts verbietet. Ein gesunder Esser isst in Maßen, nicht in Massen. Das ist immer häufig zu beobachten. Ich habe früher einen Mitbewohner gehabt, der hat sich abends so sein Brettchen gemacht und hat sich echt eine Mordsportion immer aufgeladen, hat es so gegessen. Ich habe immer gedacht, oh nee, wenn ich das alles essen würde, würde ich auseinanderplatzen. Was habe ich gemacht? Ich habe immer gesagt, wenn er mich gefragt hat, isst du was mit? Er sagt, naja, heute Abend esse ich mal nichts mehr. Und dann geht es meistens los. Dann sitzt man vom Fernseher oder so auf der Couch und denkt, naja, da steht vielleicht noch irgendwie ein bisschen was von gestern im Kühlschrank, das könnte ich essen. Ein Stück Salami liegt auch noch drin, ein Stück Käse und. Und am Ende hat man dann mehr gegessen, als wenn man sich ordentlich hingesetzt hätte und hätte das auch gesehen, was man da irgendwie konsumiert und was man isst. Ja, der Kopf isst und das Auge isst tatsächlich mit. Gibt es ganz interessante Studien, Experimente zu, dass wenn man eine Suppe immer nachlaufen lässt, die Menschen einfach deutlich mehr essen, als wenn der Teller leer wird. Mhm. Das ist also das Suppenexperiment. Und deshalb würde ich auch immer raten, sich alles auf einen Teller zu packen. Auch das mache ich heute. Ich gehe also nicht mehr 10-mal zum Buffet und versuche mir eine kleine Portion da irgendwie draufzuladen, sondern ich stopfe mir den Teller voll. Also in der Kantine würde man dann denken, guck mal, da kostet der Teller 5 €, der lädt sich den maximal voll. Nee, ich lade mir den tatsächlich so voll, dass ich sehe, dass ich wahrnehme, das esse ich alles oder das habe ich alles gegessen. Und dann werde ich auch tatsächlich schneller satt. Also man kann sich auch selber so ein bisschen beschummeln, indem man viel auf einen kleinen Teller packt, passt weniger drauf, aber es sieht opulent aus und vollgeladen. Und dann denkt auch das Gehirn, boah, ich habe hier eine große Mahlzeit gegessen. Während man halt, wenn man ständig irgendwie so ein Nippling und ständig was trinkt oder ständig snackt, dann hat man immer wieder eine Insulinausschüttung, ja, und nicht auf einmal, und unterbricht die Fettverbrennung permanent. Und das ist besser, wenn man sich also quasi für den Kopf und auch für die Energieaufnahme, man isst deutlich weniger, nimmt deutlich weniger Energie zu sich, wenn man alles auf einen Teller stopft. Das ist so irgendwie ganz grob zusammengefasst, auf was ich versuche irgendwie so zu achten und was ich unter einer, sagen wir mal, in Anführungszeichen gesunden Ernährung verstehe.
Also ich mag diese Genussantwort, das hat mir sehr gut gefallen und ich werde merken, was du gesagt hast. Jetzt ist die Frage, ne, ist so, heißt dein Podcast, und was hören wir denn in den nächsten Folgen, womit beschäftigst du dich gerade noch, also hau raus.
Ach, ganz spannend. Ich habe gerade ein Interview geführt, auch mit so einem der Experten, was den ganzen Brotbereich, Mehlbereich angeht, mit Michael Gusko für den Podcast, also für Isso. Und da geht es darum, welches Mehl ist eigentlich das Gesündeste? Und auch da passt so ganz gut jetzt hier in unser Gespräch, weil es gar nicht unbedingt so ist, dass Vollkorn gleich gesünder ist. Man kann auch tatsächlich da es übertreiben, weil nämlich nicht nur die gesunden Inhaltsstoffe in dem vollen Korn, also in der Außenschicht stecken, sondern auch Toxine. Oder auch quasi beispielsweise in Polen relativ viel Glyphosat verwendet wird, die Böden sehr, sehr schwermetallbelastet sind und so. Und wenn ich dann das ganze Korn vermahle, dann habe ich letzten Endes auch eine hohe Belastung an Toxinen, Schwermetallen etc. pp. Also ich nehme nicht nur die gesunden Inhaltsstoffe da mehr zu mir, sondern auch tatsächlich die weniger guten. Und was dann besser ist, welches Mehl man bedenkenlos irgendwie essen kann, das hört man beispielsweise in einer der nächsten Folgen.
Wir sehen schon, also die Themen gehen ja nicht aus beim Ernährungsthema. Es kommt immer was Neues dazu oder man verabschiedet sich von anderen Dingen. Es ist ein Umbruch gerade da. Spannende Zeit. Ja, das sowieso nicht. Hey, Achim Saam, du lieber Typ, dankeschön, dass du uns das alles erzählt hast und die Frage absolut beantwortet hast. Also wir gucken beim Nutri-Score auf tiefrote Farbe und am besten beim Süßigkeitenregal und am besten noch die Kombination aus Fett und Zucker und dann noch vielleicht ein bisschen Acrylamid obendrauf, das sage ich jetzt einfach so als Bonus. Und dann zack, bumm, sollte man sich schlecht genug ernährt haben.
Ja, statt weniger Zucker auch gerne aufzuckern, also dass man richtig schön das Insulin aus Augen und Ohren spritzt. Und dann
vielleicht fehlt das noch im Regal, weißt du, Light-Produkte gibt's, aber Plus-Produkte gibt's nicht. Bonus, ja. Weißt du, muss man einfach so ein Pudding, Bonus-Pudding oder so mit 15% mehr Zucker. Eigentlich müsste man das mal machen, um zu gucken, ob es jemand kauft.
Ja, by the way, das machen die Chilenen ganz clever, finde ich. Und finde ich besser als unsere Deklarierung. Weil in Chile ist es so, dass die, wenn ein besonderer Inhaltsstoff im Übermaß da drin steckt, dann wird es gekennzeichnet. Also beispielsweise gehärtete Fette oder Zucker. Oder Salz, ja, dann wird das deklariert und dann kann ich für mich entscheiden, na, also habe ich jetzt quasi eine Hypernatremie, also quasi eine Empfindlichkeit gegenüber Salz, Bluthochdruck, dann würde ich eben bei den Lebensmitteln aufpassen, wo besonders viel Salz drin sind. Andere Menschen haben da womöglich überhaupt keine Probleme mit. Oder wo besonders viel Zucker drin ist. Wenn ich jetzt 5 Stunden auf dem Rad gesessen habe, dann suche ich Lebensmittel, die mir schnell auch wieder Energie geben. Wenn man mal die Tour de France, wenn man guckt, was die trinken und essen, wenn die im Ziel sind, dann essen die tatsächlich Gummibärchen und trinken Cola, um schnell eben quasi den Zucker reinzukriegen. Also da kann es wieder Sinn machen und schneller zu regenerieren. Und so kann ich eben entscheiden. Also ich sehe nicht nur, ob ein Lebensmittel jetzt grün oder rot ist, sondern kann für mich entscheiden, ist es vielleicht ein Inhaltsstoff, ein Nährstoff, den ich in bestimmten Situationen besonders brauche oder auf den ich überhaupt keinen Wert legen muss. Und deshalb ist das mehr der Gedanke der individualisierten Ernährung, personalisierten Ernährung und trifft eigentlich mehr die Zeit, wenn man das so kenntlich macht, dass ich als Verbraucher erkenne, das steckt jetzt überdurchschnittlich in einem bestimmten Lebensmittel drin.
Achim, wir müssen auflegen, ich habe Hunger jetzt.
Ja, ich auch. Ich könnte jetzt auch was vertragen. Also, vielen Dank.
Ich danke dir. Liebe Grüße und bis bald, Achim.
Dankeschön. Tschüss.
Glaubt ihr, der Achim hat sich schon mal mit Ernährung auseinandergesetzt? Bisschen, oder? Minimal. Lieber Sebastian, also wir treffen dich am Zuckerregal. Aufzuckern hilft. Nutri-Score M wie mega Frage für dich. Instagram.com/Konsi_Quent. Dort werdet ihr auch eure Fragen als Sprachnachricht an mich los. Das war Konsi Calling für diese Woche. Wir hören uns in der SWR3 Morning Show, wenn ihr mögt, oder nächste Woche wieder hier.
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Ich bin Ariana Barbori.
Und ich bin Judith Rakers.
Und wir haben einen Podcast zusammen, den wir euch hier gerne mal ans Herz legen wollen.
Jede Woche sprechen Ariana und ich in unserem Podcast über verschiedenste Themen. Es geht um Trends aus unseren Feeds und aus dem echten Leben und um unterschiedliche Lebensstile.
Und zwar entlang des ABCs. In der ersten Folge besprechen wir zum Beispiel die Themen Arschgeweih und Achselbehaarung.
Und wir fragen uns, Achtsamkeit, was ist das eigentlich?
Ja, so orgeln wir uns ab jetzt jeden Freitag durchs Alphabet und wieder zurück.
Mit ehrlichen Gedanken von uns beiden, lustigen Erinnerungen, Anekdoten und manchmal sogar mit Fakten.
Zum Thema Arschgeweih habe ich übrigens auch noch eine Frage an dich, Judith. Aber weißt du was? Die stelle ich hier gleich im Podcast.
Barbori und Rakers, jetzt exklusiv in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.